HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Heute blicken wir noch einmal zurück auf die Zeit der Wende vor 30 Jahren. Wir sprechen über George Orwells Essay über Nationalismus. Dieses Hörbuch wurde auf den dritten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom März gewählt. Es geht um Münchhausen und seine Lügengeschichten und um die Beatles im Hörbuch von Frank Goosen. Und mit diesem Hörbuch möchten wir auch beginnen. Frank Goosen ist deutscher Kabarettist und Romanautor. Raketenmänner, Sommerfest und Liegen lernen, das sind zum Beispiel drei seiner erfolgreichen Bücher und Hörbücher. Einige seiner Bücher wurden auf die Bühne gebracht oder verfilmt. Darüber hinaus hat Frank Goosen zahlreiche Kurzgeschichten und Kolumnen geschrieben und er ist mit Soloprogrammen deutschlandweit unterwegs. Dorothee Meyer-Karweg, es geht in seinen bisherigen Büchern um die Musik, aber eigentlich noch mehr um Männer unterschiedlichen Alters aus dem Ruhrgebiet und seine Geschichten sind oft auch autobiografisch geprägt. Jetzt also ein Hörbuch über die Beatles. Spielt das Ruhrgebiet da gar keine Rolle?
Ja, doch, die biografischen Anklänge sind hier sogar besonders groß. Also Frank Goosen kommt ja eben auch aus dem Ruhrgebiet. Frank Goosen erzählt hier nämlich von seiner Liebe zu den Beatles. Und das ist eine Beziehung auch, die bis heute andauert. Dass er aber Beatles-Fan wurde, das war ihm nun wirklich nicht in die Wiege gelegt worden, erzählt er. Und dazu hören wir schon mal einen Ausschnitt, gelesen natürlich vom Autor selbst.
Ich habe mal nachgeforscht, welche Musik die Deutschen gehört haben, als ich das Licht der Welt erblickte. In der Woche vor meiner Geburt war die Nummer 1 der deutschen Charts, damals noch Hitparade genannt, »These Boots Are Made for Walking« von Nancy Sinatra. Es wäre sehr schön gewesen, zu dieser Nummer 1 den ersten Schrei zu tun. Auch den Spitzenreiter der Woche nach meiner Geburt hätte ich mir noch gefallen lassen, »Sloop John B.« von den Beach Boys. Doch am Tag meiner Geburt und nur in dieser einen Woche war der Spitzenreiter in Deutschland welche Nummer? 100 Mann und ein Befehl von Freddie Quinn. Das nenne ich Born Under a Bad Sign. 100 Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will, heißt es da. Genau, hinterher will es wieder niemand gewollt haben und keiner gewesen sein. 21 Jahre nach Kriegsende kam man damit immer noch ganz nach vorne. Auch wenn es in der Nummer vorgeblich um die Fremdenlegion geht. In meinem direkten Umfeld wurde so etwas durchaus gerne gehört. Meine Familie steckte knietief im deutschen Schlager.
Tja, aber Frank Goosen selbst konnte mit Schlagern ein wenig anfangen. Ein Freund spielte ihm dann irgendwann den ersten Beatles-Song vor und da hatten sie ihn.
Dass ich den Beatles dann komplett und endgültig verfiel, hatte mit Schwarzarbeit zu tun. Mein Vater war Elektriker und betrieb eine kleine Ein-Mann-Firma. Eines Abends galt es, im traditionsreichen Bochumer Fachhandel für Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik, Radio Zerfass, ein paar Steckdosen zu montieren, und zwar in der Filiale im Gebäude des damaligen Bochumer Stadtbades, neben Hut Müller, dessen Chef früher Eiskunstläufer gewesen war. Der Blick meines Vaters muss über die Schallplatten, die dort ebenfalls angeboten wurden, gewandert sein, und er muss gedacht haben, dass sein Sohn zurzeit diese eine Kassette von den Beatles rauf und runter hörte. Jedenfalls sagte er zu Herrn Zerfass: Gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen. Ich weiß noch, wie er in seinem grauen Elektromeisterkittel in mein orange-beige-braunes 70er-Jahre-Jugendzimmer kam, wo ich in einem braunen Sessel mit kordbezogenen Polstern und Füßen sowie Lehnen aus verchromtem Stahlrohr saß und mir erzählte, was er bei Zerfass gearbeitet hatte und dann sagte, ich hab dem gesagt, gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen. Dann überreichte er mir das rote Album und das blaue Album sowie Abbey Road. Mein Vater hat mir nur selten etwas mitgebracht. Abgesehen von den Beatles-Platten erinnere ich mich eigentlich nur an eine herrlich hässliche Seppelfigur mit grünem Hut, Goldkettchen, vorstehenden Zähnen und unentwegt nickendem Kopf, die er während einer Messe in München erstanden hatte, als er noch bei einer anderen Firma angestellt gewesen war, bevor er seine eigene gründete. Beinahe übrigens hätte mein Vater auch noch das weiße Album mitgebracht, aber laut Herrn Zerfass war darauf das gleiche wie auf dem roten und dem blauen. Ich kommentiere das jetzt nicht.
Tja, das berühmte weiße Album. Pech gehabt, aber immerhin, die anderen Platten hat er bekommen.
Was fasziniert Frank Goosen so sehr an den Beatles?
Also das sind die Melodien, die er vorher noch nie so gehört hatte, und auch die Texte haben ihn fasziniert. Allerdings hat er sie noch nicht so alle richtig verstanden. Was sollte beispielsweise Please Please Me heißen? Bitte bitte mich? Tja, auf einem altsprachlichen Gymnasium lernte man eben erst Latein, dann erst Englisch. Gosen kam dann auch bald dahinter, und wie viele verbesserte er mit den Songtexten sein eigenes Englisch.
Und um was geht es in den einzelnen CDs jetzt?
Also auf der ersten CD beschreibt er seine Jugend mit den Beatles. Auf den zweiten eine Reise nach Liverpool mit seiner Frau und den pubertierenden Söhnen, jetzt kurz bevor die CD erschien. Die Söhne konnten mit den Beatles jetzt nicht so viel anfangen und haben sich eher über ihren pubertierenden, spätpubertierenden Vater gewundert, der beispielsweise das Schild der Penny Lane Road ebenso fotografiert hat wie den Friedhof mit einem Grabstein von Eleanor Rigby. Und auf der dritten CD geht er dann genauer auf Texte und Songs ein und auf die Biografien der Beatles.
Ist das jetzt ein Hörbuch, das sich speziell an Beatles-Fans richtet?
Ja, also wer mit den Fab Four nichts anfangen kann, für den ist es natürlich nichts. Dazu werden dann auch viel zu viele Anspielungen gemacht, die man dann erst versteht, wenn man ein bisschen Ahnung von dieser Gruppe hat. Und natürlich muss einem der flapsige Stil von Frank Gosen gefallen. Mir gefällt er schon sehr, weil er für mich auch das Ruhrgebiet verkörpert, das Arbeitermilieu, obwohl er selber ja nicht unbedingt dazugehört. Er hat studiert. Lustig ist es aber auch dadurch, dass er den Mut hat, seine eigene Pubertät mit all ihren grausamen Peinlichkeiten öffentlich zu machen. Entweder kann man sich da fremdschämen oder eben einfach lachen. Also Fazit, es ist eine leichte Lektüre, auch für die Autofahrt, für den Stau sehr gut geeignet. Insgesamt eine gute Laune CDs für Beatle- und Frank-Gosen-Fans.
Also die Beatles, The Beatles von Frank Gosen, eine Autorenlesung. Es sind 3 CDs, 3 Stunden, 12 Minuten Laufzeit zum Preis von 10 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Ruf Music im Label Tacheles. Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit. Mit der Geschwindigkeit eines Sommers, so heißt ein Roman von Julia Schoch. Darin geht es um die Zeit der Wende vor 30 Jahren. Dieser Roman ist schon 10 Jahre alt, also zum 20. Wendejubiläum entstanden und jetzt beim kleinen Verlag Speaklow als Hörbuch erschienen. Zunächst aber noch kurz zu Julia Schoch selbst. Die Autorin wurde 1974 geboren. Sie wuchs in Mecklenburg auf, arbeitete als Filmvorführerin und studierte Germanistik und Romanistik. Heute ist sie freie Schriftstellerin und Übersetzerin und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises und dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis. Der Roman mit der Geschwindigkeit des Sommers war für den Leipziger Buchpreis nominiert. Dorothee Meyer-Karweg, der Roman wurde mit dem Etikett Wenderoman bedacht. Was erfahren wir denn über die Wende?
Also dieser Roman beschreibt zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich mit dem Untergang der DDR umgehen. Wir erfahren auch gleich zu Anfang, dass die ältere Schwester sich nach der Wende umgebracht hat. Und für die jüngere Schwester ist das der Anlass, ihre Jugend und die Zeit der Wende zu reflektieren. Und wir als Hörer werden dann mit auf diese Reise in die Vergangenheit genommen.
Wo und wie sind denn diese beiden Schwestern aufgewachsen?
Ähnlich wie die Autorin Julia Schoch sind sie in einer nicht näher benannten Garnisonstadt aufgewachsen, am abgelegenen Stettiner Haff, in einer Plattenbausiedlung, also sehr fern ab vom prallen Leben. Die Ältere ist damals noch lange die tonangebende Frechere gewesen und sie hat natürlich auch Träume gehabt. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt gelesen von Claudia Michelsen.
Genau wie andere Menschen hatte auch meine Schwester Vertrauen gehabt, dass ihre Zukunft, das für sie Vorgesehene, etwas gänzlich anderes wäre. Dies hier war nur ein etwas unpassender Beginn an diesem Ort. Man würde nur abwarten müssen, die Schule beenden, sich im richtigen Augenblick einfädeln in die Ordnung der Welt, sich so fügen, dass es sich leben ließ. Mit dem Auftrag und an einem Platz, den es dort zu geben schien, für jeden. Man musste sich nur fallen lassen in die vorsortierten Möglichkeiten, würde sich auf den fertigen Bahnen bewegen, sich dort einrichten, wo es denkbar war, was hieß, wo man vom Staat der Gesellschaft erwartet wurde. Sie beendete die Schule, sie beendete eine Ausbildung in der Kreisstadt, sie war jetzt Schaufenstergestalterin. Bevor sie anfangen konnte zu arbeiten, wurde sie schwanger. Sie heiratete. Sie bekam ein Kind. Sie blieb.
Tja, damit ist fast schon alles gesagt. Die Träume sind bald dahin. Sie richtet sich ein in ihrem Leben, in der eigenen Wohnung, in der gleichen Siedlung, die der elterlichen Wohnung dann auch noch so gleicht.
Aber sie ist ja auch noch sehr jung. Hat sie da keinen Versuch unternommen, also diesem doch sehr vorgezeichneten Alltag zu entkommen?
Ja, doch, auf eine spezielle Art. Sie wagt den Ausbruch, indem sie sich einen Geliebten nimmt, einen Soldaten, der irgendwie aus der Masse heraussticht, der liest und sich nicht wie andere über das Lesen und die Literatur lustig macht. Aber er bleibt immer der Geliebte, der überraschend auftaucht und dann wieder geht. Und mit ihm bekommt sie dann immerhin so eine Ahnung, wie das Leben anders verlaufen könnte.
Er war immer der Soldat. Jahrelang haben meine Schwester und ich von ihrem Liebhaber gesprochen, als wäre er ein fester Bestandteil auch meines Lebens. »Was macht der Soldat?«, fragte ich beiläufig, wenn ich mit ihr telefonierte. Oder sie in einem ironischen Geständniston. »Letzte Woche hat er wieder angerufen, der Soldat.« Er war nicht mehr beim Militär. Trotzdem nannte sie ihn so. Noch immer. Es war leichter für sie, den Ehemann mit einem Menschen zu betrügen, dessen Bezeichnung aus einer anderen Wirklichkeit stammte. Die heimlichen Ausflüge mit ihm waren dann weniger verräterisch. Sie passierten mit jemandem aus einer Zeit, die es längst nicht mehr gab. Einer Zeit, die vor der Heirat lag, vor den Kindern. Wenn sie Soldat sagte, war sie sicher. Ihr Liebhaber gehörte in eine gänzlich andere Geschichte, ein anderes Jahrhundert sogar.
Tja, die Wende wird ja von vielen euphorisch begrüßt und die jüngere Schwester nimmt die Herausforderung dann auch an, macht sich auf, lernt fremde Länder kennen, ist viel unterwegs. Aber die ältere Schwester bekommt die Änderung eben nicht mehr so hin. Sie stürzt sich nicht ins Getümmel, sondern ja, ekelt sich geradezu, beispielsweise vor dem Begrüßungsgeld, nachdem alle schnappen. Und sie ekelt sich auch, als sie nach der Wende mit ihrem Liebhaber ans Haff fährt und einer einlaufenden Fähre zusieht, die nach der Wende von vielen genutzt wird, um zollfrei einzukaufen.
Der Dampfer ist nicht mehr als ein schwimmendes Kaufhaus für sie, dass sie wie für ein Spiel hinausfährt und wieder zurückbringt nach Hause. Die feindselige Miene meiner Schwester, als sie das sieht. Sie drückt ihr Gesicht in die Jacke des Soldaten. Mit dem Mund an seiner Schulter flüstert sie ihm zu, dass sie ihn schrecklich findet, diesen Anblick. Den Anblick der Einkaufstüten, der prall gefüllten, bunt bedruckten Plastikbeutel. Dass sie nicht hinsehen kann. Sie schämt sich, als hätte sie es zu verantworten, als wolle sie sich entschuldigen, dass sie ihm das hier nicht ersparen kann. Sie will noch immer, dass sie beide das Gegenteil sind, die Möglichkeit eines Gegenteils. Sie müssen etwas anderes sein als diese Herde, die wortlos an ihnen vorüberzieht, sonst wäre alles Erhabene nichts und ihre Liebe all die Jahre über hätte nicht den geringsten Sinn.
Tja, die Suche nach dem Erhabenen, nach dem Besonderen. Die Ältere schafft es einfach nicht, ihr Leben zu verändern. Nur am Ende bricht sie aus, verlässt den Ehemann, reist nach New York und bringt sich dort um.
Wie geht jetzt die jüngere Schwester mit dieser Situation um?
Ja, sie versucht, dem Lebensgefühl der großen Schwester nachzuspüren, ist aber auch irgendwie sauer, als sie nach einer Reise wieder nach Hause zurückkehrt und dort die Todesanzeige ihrer Schwester gemeinsam mit einer Karte von ihr aus New York erhält, in der die ihren Tod nicht ankündigt, sondern nur in kargen und banalen Worten erzählt, was sie gemacht hat an dem Tag, an dem sie sich dann auch umgebracht hat.
Jetzt sagen Sie, sie versucht, das Lebensgefühl und auch den Grund für den Suizid nachzuvollziehen. Gelingt ihr das denn?
Naja, das kann man ja eigentlich auch gar nicht richtig. Man steckt ja nicht im anderen Menschen. Aber das ist das Gefühl, das sich bei mir als Hörerin einstellt. Die Schwester hat mit viel Mühe und ja geradezu Gewalt gegen sich selbst versucht, die DDR zu akzeptieren. Und nach der Wende hat sie dann einfach keine Kraft mehr. Es ist so, als hätte die Geschichte gesagt, Ätsch, alles umsonst, Pech gehabt. Das ist so ein sehr melancholischer Blick auf ein Leben in der DDR, von außen betrachtet, eben von der überlebenden Schwester.
Vorgetragen wird das ja von Claudia Michelsen und sie ist 1969 in Dresden geboren.
Ja, genau. Sie hat das Leben in der DDR noch sehr gut kennengelernt und kann sich damit auch prima in dieses Gefühlsleben beider Schwestern einfühlen. Sie hat zudem eine wunderbar melancholisch, leicht auch verrauchte, sonore Stimme und transportiert damit für mich die Stimmung des Romans sehr gut, der die Verwerfung durch den Zusammenbruch der DDR schildert. Und insgesamt finde ich, ist es eine sehr gute Idee des Verlags Speak Low, diesen 10 Jahre alten Roman als Hörbuch jetzt wieder aus der zweiten Reihe hervorzuholen.
Mit der Geschwindigkeit des Sommers, so heißt das Hörbuch, über das wir gesprochen haben, von Julia Schoch, gelesen von Claudia Michelsen. Es ist eine MP3-CD, 3,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 14 Euro und erschienen ist das Hörbuch im Verlag Speak Low. Auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom März wurde von der Jury das Hörbuch Über Nationalismus von George Orwell gewählt. Mit Christian Berkel als Sprecher und dieses Hörbuch wollen wir Ihnen vorab schon mal vorstellen. George Orwell hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt. Er zählt zu den bedeutendsten englischen Schriftstellern. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er für die BBC und sammelte Erfahrungen mit Zensur und Kriegspropaganda. Und dies verarbeitete er später in seinem Buch 1984. Für den Observer reiste er nach Paris und ins besetzte Deutschland. Der schriftstellerische Durchbruch gelang ihm erst nach dem Krieg mit Farm der Tiere. Dieser Roman wurde ein Welterfolg. Dorothee Meyer-Karwick, jetzt ein Essay von Orwell über den Nationalismus aus dem Jahr 1945. Und der ist jetzt erst auf Deutsch erschienen. Warum hat man diesen Essay jetzt veröffentlicht?
Ja, man dachte ja lange Zeit, dass zumindest hier in Europa der Nationalismus überwunden sei. Doch das stimmt eben nicht, wie wir hier in vielen Ländern sehen. Und das war jetzt eben der Anlass, diesen Essay zu übersetzen und zu veröffentlichen.
Jetzt gehen wir auf den Essay selbst mal ein. Was schreibt Orwell denn über den Nationalismus?
Also Orwell macht erstmal eine Unterscheidung zwischen Patriotismus und Nationalismus. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, interpretiert von Christian Berkel.
Mit Patriotismus meine ich die Verbundenheit mit einem bestimmten Ort und einer bestimmten Lebensweise, die man für die beste auf der Welt hält, aber anderen Menschen nicht aufzwingen möchte. Patriotismus ist von Natur aus defensiv, militärisch wie kulturell. Der Nationalismus hingegen ist untrennbar mit dem Streben nach Macht verbunden. Das dauerhafte Ziel jedes Nationalisten besteht darin, immer mehr Macht und immer mehr Prestige anzuhäufen, nicht für sich selbst, sondern für die Nation oder eine andere Einheit, der er seine Individualität geopfert hat.
Orwell fasst den Begriff Nationalismus übrigens sehr weit. Also seiner Meinung nach können auch Religionen, Konfessionen, politische Ideologien, das Proletariat, die weiße Rasse, selbst Pazifisten nationalistisch sein. Das heißt, Nationalismus ist für ihn dadurch gekennzeichnet, dass sich ein Kollektiv imaginiert, relativ deutliche Zugehörigkeitskriterien formuliert und sich von anderen abhebt und sich als etwas Besseres empfindet. Ist es so weit, werden dann auch Fakten so gebogen, bis sie passen und andere Fakten werden negiert, abgeschwächt oder legitimiert.
Der Nationalist besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit, jene Gräueltaten, die von der eigenen Seite begangen wurden, nicht nur nicht zu missbilligen, sondern sie zudem zu überhören. Gut 6 Jahre lang schafften es die englischen Bewunderer Hitlers, nichts von der Existenz von Dachau und Buchenwald zu erfahren. Und diejenigen, die sich am lautesten über die deutschen Konzentrationslager empören, sind sich oft gar nicht oder nur sehr schwach bewusst, dass es auch in Russland Konzentrationslager gibt. Ungeheure Ereignisse wie die Hungersnot in der Ukraine 1933, bei der Millionen Menschen zu Tode kamen, sind doch tatsächlich der Aufmerksamkeit der Mehrheit englischer Russlandfreunde entgangen. Viele Menschen in England haben so gut wie nichts von der Vernichtung deutscher und polnischer Juden während des gegenwärtigen Krieges gehört. Ihr eigener Antisemitismus hat dafür gesorgt, dass dieses ungeheure Verbrechen nicht in ihr Bewusstsein dringt.
Ja, und bevor jetzt jeder denkt, ja genau, die anderen wollen einfach diese und jene Tatsachen, die doch so eindeutig sind, nicht anerkennen, diese Mistkerle, plädiert Orwell dafür, sich eben an die eigene Nase zu fassen. Und darauf verweist dann auch nochmal Armin Nassehi in seinem Nachwort.
Ein Nachwort von Armin Nassehi, wer ist das?
Das ist ein Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und er schreibt in seinem Nachwort, inwieweit der Essay von Orwell zum Verständnis auch heutiger kulturkämpferischer Auseinandersetzungen beitragen kann. Und er schreibt dies über das Wesen der Nationalisten.
Vielleicht kann man Orwells Argument so auf den Punkt bringen. Der Nationalist ist im Kern schwach. Er fühlt sich zurückgesetzt. Ihm wird von Feinden Unrecht angetan, er kennt nur Kategorien konkurrierenden Prestiges. Sein Denken kreist stets um Siege, Niederlagen, Triumphe und Demütigungen. Die einzige Kategorie ist die Selbstbezogenheit. Auch die Niederlage kann den Nationalisten nicht an der Überlegenheit des eigenen zweifeln lassen. Von anderen gedemütigt zu werden oder wenigstens das Gefühl der Demütigung zu erleben, erzeugt erst recht Loyalität. Deshalb ist der Nationalismus im Orwellschen Sinne aufklärungsresistent und auch moralisch nicht zu treffen. Noch die schlimmsten Verbrechen und Grausamkeiten sind für den Nationalisten irrelevant, wenn es um das Bekenntnis zum eigenen geht. Es geht um Loyalität und deshalb zählen Mitgefühl und Bedauern nicht mehr.
Also Nationalisten als schwache, ängstliche Charaktere, die sich daher abgrenzen und gegen andere erheben müssen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man das so pauschal sagen kann. Also Nationalisten können ja auch Machtmenschen sein, die einfach wissen, wie man mit einfachen Wahrheiten viele Anhänger findet. Nassehi überlegt dann auch, welche Themen heute in diesen erweiterten Nationalismusbegriff von Orwell passen könnten. Und da fallen ihm übersteigerte Formen des Klimaprotestes ein oder auch kulturkämpferische Debatten zwischen urbanen linksliberalen Milieus und den eher verunsicherten traditionellen Milieus. Nassehi fordert uns dann alle wie Orwell zur Selbstreflexion auf und er schreibt, dass es doch ganz gut täte, in Diskussionen nicht nur schwarz und weiß zu sehen, sondern eben auch Graustufen und in die Überlegung einzubeziehen, dass der andere Recht haben könnte. Das sei dann ein erster und wichtiger Schritt zur Überwindung des Nationalismus.
Der Sprecher des Essays und auch des Nachwortes ist Christian Berkel und er hat ja eine sehr klare und einprägsame Stimme. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dieser Form des Essays.
Ja, finde ich auch. Er klingt einerseits gelassen, trotzdem sehr eindringlich. Er kann auch den inhaltlichen Kern der Sätze sehr gut herausarbeiten und dadurch kann man ihm gut folgen. Ich habe nur einen kleinen Einwand. Man hätte eventuell fürs Nachwort jemand anderen nehmen können, einfach um das Nachwort vom eigentlichen Essay abzusetzen. Das ist ja der heutige Blick auf diesen Essay von Orwell. Und dieselbe Stimme dazu nehmen, das hat mich ein bisschen irritiert. Fazit, wenn man insgesamt akzeptiert, dass der Begriff Nationalismus von Orwell etwas sehr weit gefasst wird, ist dies ein interessanter Essay über unsere heutige Art der starken Abgrenzung gegeneinander und die zunehmende Diskursunfähigkeit. Und damit kann bzw. sollte man sich mal auseinandersetzen.
Dann fasse ich nochmal zusammen. Wir sprachen über das Hörbuch Über Nationalismus von George Orwell mit Christian Berkel als Sprecher. Es ist eine CD, knapp anderthalb Stunden Laufzeit zum Preis von 10 Euro und erschienen ist es im Verlag DHV. Und es war schon mal ein Ausblick auf die Hörbuchbestenliste vom März. Das Hörbuch wurde auf den 3. Platz gewählt. Sie hören HR2 Kultur und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zu einem Kinderhörspiel. Es heißt Baron Münchhausen. Dorothy Meyer-Karweg. Was mich bei der Vorbereitung überrascht, ich meine, den Baron Münchhausen kennt man natürlich, aber dass es ihn wirklich gegeben hat.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Er hieß Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen und wurde 1720 in Bodenwerder, also im heutigen Niedersachsen, geboren und ist 1797 auch da gestorben. Es war ein deutscher Adeliger, der gerne Freunde einlud und dann in gemütlicher Runde lustige Abenteuergeschichten erzählte. Andere schrieben sie dann für ihn auf, unter anderem auch der Balladendichter Gottfried August Bürger. Der schlug sich als schlecht bezahlter Amtmann und Universitätsdozent in Göttingen durchs Leben, aber durch seine Geschichten vom Lügenbaron erlangte er dann späten Ruhm.
Jetzt haben wir es mit einem Kinderhörspiel zu tun und es ist ein sogenanntes Live-Hörspiel.
Ja, genau, das ist konzipiert worden für die ARD-Hörspieltage in Karlsruhe. Wer die nicht kennt, die finden jährlich im November in Karlsruhe im sogenannten ZKM statt, also im Zentrum für Kunst und Medien. Und da geht es mehrere Tage lang eben nur ums Hörspiel. Die werden vorgeführt und diskutiert. Das macht Spaß, da kann man einfach hingehen. Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos. Und es gibt dann eben auch Veranstaltungen für Kinder, beispielsweise eben diese Live-Hörspiele. Die werden wie Theaterstücke auf die Bühne gebracht.
Wie ist dieses Hörspiel jetzt aufgebaut? Geht es da um die Person Münchhausen oder werden da auch die Geschichten von ihm erzählt?
Ja, es geht um beides, wobei das ist nicht wirklich die reale Lebensgeschichte von Münchhausen, die da erzählt wird. Da ist sehr viel künstlerische Freiheit dabei. Aber es gibt so eine Rahmenhandlung und die geht so, der arme, abgerissene Baron Münchhausen sitzt in einer Gaststätte und statt die Zeche zu bezahlen, will er Geschichten erzählen. Die Wirtin Adele mag das gar nicht, sie will ihn rausschmeißen. Aber ein anderer Gast, eben Gottfried August Bürger, bietet sich an, die Zeche zu übernehmen, wenn Münchhausen nur redet und er die Geschichten dann aufschreiben kann. Gesagt, getan, Münchhausen beginnt in der Kneipe zu erzählen. Zum Beispiel, wie er einmal durch den Winter ritt und es dann irgendwann Nacht und er müde wurde.
Ich grub mir eine Schlafkuhle und fand sogar einen aus dem Schnee ragenden Ast, an dem ich mein Pferd anbinden konnte. Dann legte ich mich zur Ruhe, gehüllt in diesen Mantel hier, und ich schlief sofort ein.
Kannst du aber mal froh sein, dass du nicht erfroren bist, wohl?
Ja, das stimmt. Bei uns an der Küste.
Als ich erwachte, war es heller Morgen und zu meinem allergrößten Erstaunen sah ich...
Na was? Sag schon.
...dass der Schnee geschmolzen war.
Nee, was ist denn daran so außergewöhnlich?
Außergewöhnlich daran war... dass ich plötzlich mitten auf einem Platz lag, vor einer Kirche. Aber wo war mein Pferd?
Ja, wo war das denn nun?
Ich hörte Gewieher. Entfernt und jämmerlich. Es schien aus der Luft über mir zu kommen. Und wahrhaftig, oben am Kirchturm, da hing mein treues Pferd.
Oh nee, ne? Wie geht das denn?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber blitzartig wurde mir bewusst, dass es über Nacht getaut haben musste und dass ich in der Nacht über einem Dorf gelagert hatte. Im Schlaf war ich also, ohne es zu merken, sanft und wie auf weichen Kissen hinabgesunken. Und der Ast, an dem ich mein Pferd angebunden hatte, war mitnichten ein Ast.
Nicht? Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Es war die Spitze des Kirchturms, die in der Nacht aus dem Schnee herausgeragt hatte. Wie hätte ich das ahnen können? Und nun hing mein Pferd da oben. Oh, was sollte ich tun?
Raufklettern.
Die Feuerwehr rufen.
Ein neues Pferd kaufen.
Warten, bis es wieder schneit.
Nein, es musste schnell gehen. Mein Pferd konnte sich kaum noch halten. Ich schob also blitzartig die Reste des Schnees unter dem Turm zu einem weichen Berg zusammen, zog meine Pistole und schoss. Das Zaumzeug riss, mein Pferd fiel vom Turm und landete unverletzt auf dem Schneeberg neben mir.
Tja, so erzählt Münchhausen ein Abenteuer nach dem anderen. Das wird sehr amüsant im Hörspiel umgesetzt mit Musik und dem Geräuschemacher auf der Bühne. Und manche Geschichten werden gleich ganz in Liedform dargebracht.
Er warf mal ein silbernes Beil bis zum Monde und brauchte es wieder, es war vom Sultan. So pflanzte er eine türkische Bohne, die wuchs in Sekundenschnelle heran. Sie wuchs bis zum Monde, die helfende Ranke, er kletterte rauf und auf einem Berg Stroh fand er das Beil, doch oh Schreck, er erkannte, die Ranke war Welke, das war leider so.
Das ist die Leibus, Herr Friedrich, Freiherr von Münchhausen.
Das klingt richtig mitreißend, macht Lust zum Hören.
Ja, finde ich auch. Also wäre man gern live dabei gewesen, aber es macht auch Spaß, sich die CD anzuhören.
Welche Abenteuer werden denn noch erzählt? Also das Abenteuer mit der Kanonenkugel ist ja mit so eins der bekanntesten. Ist das auch mit dabei?
Ja, natürlich. Also da reitet Münchhausen auf einer Kanonenkugel über eine belagerte Stadt, inspiziert so die feindlichen Stellungen und steigt kurzerhand auf eine in Gegenrichtung fliegende Kugel wieder um und landet dann bei den eigenen Truppen. Und dann reist er einmal in den Orient, trifft aber einen Menschen, der ungeheuer stark ist, einen, der ganz heftig pusten kann, einen, der wahnsinnig schnell ist, und dann wettet er mit dem Sultan, dass er 0, nichts eine Flasche Tokaja aus Wien holen kann, gewinnt die Wette durch seinen schnellen Läufer. Als Lohn bekommt er dann so viel Gold, wie ein Diener tragen kann. Da er den Starken nimmt, ist die Schatzkammer danach leer. Daraufhin müssen sie dann vor dem Sultan fliehen, der das dann doch nicht so lustig findet. Und dank desjenigen, der so stark pusten kann, entfliehen sie mit ihrem Segelschiff den Schiffen des Sultans. Dann steigt er noch in einen Vulkan hinein, saust da durch die gesamte Erde und landet auf der anderen Seite im Meer und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Abenteuergeschichten, die hier in einer knappen Stunde erzählt werden. Das hat alles sehr hohes Tempo und ist, wie wir es gehört haben, mit viel Schwung inszeniert worden.
Und empfohlen für Kinder ab 6 Jahren, und kleine Kinder lieben ja Lügengeschichten.
Ja, genau. Und die heutigen, die kennen ja vielleicht eher die von Captain Blaubeer. Und da finde ich es schon ganz schön, dass auch die von Münchhausen wieder in Erinnerung geholt werden. Also es ist schon ein richtig schöner Familienspaß.
Ganz herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Dann fasse ich nochmal zusammen. Wir sprachen über das Hörspiel Baron Münchhausen nach Gottfried August Bürger. Die Sprecher sind Konstantin Graudus, Beate Abraham, Jürgen Utter, Frank Jordan, Peter Kämpfe und Kai Mertens. Ulla Illerhaus ist verantwortlich für die Hörspielbearbeitung. Regie führte Hans-Helge Ott und die Musik stammt von Bernd Keul. Der Geräuschemacher war Max Bauer. Es ist eine CD, 54 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 10 Euro, empfohlen für Kinder ab 6 Jahren. Eine Produktion von NDR Info in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk, Deutschlandradio, dem HR, Radio Bremen, RBB, dem SWR und dem WDR. Und erschienen ist das Hörbuch in der Hörverlag. Und das war's für heute in der Hörbuchzeit. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.